Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch des Propheten Jesaja im 25. Kapitel. Der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen. Ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und er wird auf diesem Berge die Hülle wegnehmen, mit der alle Völker verhüllt sind, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind. Er wird den Tod verschlingen auf ewig, und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen, siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Lasst uns jubeln und fröhlich sein über sein Heil. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Gott lässt durch den Propheten Jesaja ausrichten, es gibt Anlass zum Feiern. Und das ist für uns umso bedeutsamer, dass hier ausdrücklich von uns die Rede ist. Man fragt sich ja manchmal, ob das Alte Testament in gleicher Weise zu uns redet wie zum Volk Israel damals. Und es hat immer wieder Versuche gegeben, das Neue Testament einfach direkt zu übernehmen. Das ist ein bisschen schwierig, weil man das Neue Testament ohne das Alte eigentlich gar nicht verstehen kann, gar nicht erfassen, worum es da geht und wer da redet. Aber hier haben wir nun eine Stelle, an der ganz ausdrücklich deutlich wird, dass wir mit im Blick sind. Übrigens so ähnlich vom Anfang des Alten Testaments an, von der Schöpfung, da ist auch schon von uns die Rede. Zwischendurch steht dann nur einiges, was man für reine Geschichte des Volkes Israel halten kann, aber auch das ist spannend und wichtig für uns. Und hier durch den Propheten sind nun wir ausdrücklich mit eingeladen, erwähnt und bezeichnet als die Völker und die Heiden. Das klingt in unserem Sprachgebrauch vielleicht etwas seltsam. Das Hebräische hat zwei verschiedene Worte für Volk, je nachdem, ob Israel gemeint ist oder die anderen. Wir, liebe Schwestern und Brüder, gehören unter das andere Wort. Das gibt es meistens in der Mehrzahl. Dagegen das Wort fürs Volk Israel hat meistens im Alten Testament die spezielle Endung, die das Possessivpronomen im Deutschen ersetzt. Also das heißt mein Volk. Und alttestamentlich gesprochen sind wir leider eher nicht aus Gottes Perspektive mein Volk, sondern eben die anderen, die er auch geschaffen hat, denen er auch die Erde zu segensreichem Gebrauch vor die Füße und unter die Füße gibt, die er auch versorgt, über denen er auch die Sonne scheinen lässt und regnen bei Bedarf und die auch leben unter seiner Fürsorge und seinem Segen. Aber hier ist also direkt auch von uns die Rede im Zusammenhang, dass es etwas zu feiern gibt. Dieses Wort für die Völker außer Israel, das übrigens übersetzt Luther traditionell in der Lutherbibel meistens mit Heiden. Wenn wir heute von Heiden reden und hören, erstens hört man das Wort kaum noch und zweitens, wenn man es hört, dann sind das meistens Leute, die da im Blick sind, zu denen man mal einen Sendboten der lutherischen Kirchenmission schicken müsste oder die Ziel einer volksmissionarischen Aktivität in Deutschland sein sollten, die nicht an Gott glauben. Die Heiden im Alten Testament sind überwiegend sehr gläubig. Nur haben sie keine Ahnung, wer wirklich Gott ist. Und das Wort Heiden ist ins christliche Gesangbuch gelangt, in seltsam anmutenden Wendungen. Wenn wir da singen, lobt Gott den Herrn, ihr Heiden all, dann ist völlig klar, das sind nicht die Ungläubigen gemeint, sondern eben die, die gläubig sind, aber nicht aus Israel herstammen. Das sind wir, die Heiden. Dreht vielleicht ein bisschen die Hörerwartung um. Jedenfalls, auf dem Berg Gottes gibt es ein Fest. Es gibt etwas zu feiern. Die Erwartung, dass man auf dem Berg Gott ein kleines Stückchen näher sei, die gibt es ja irgendwo tief empfunden heute noch. In Europa hat sich in der Zwischenzeit eingebürgert, die Spitze hoher Berge zu markieren. Wenn man auf den höchsten Berg im Taunus steigt oder fährt oder wie immer man darauf kommt, man könnte auch mit dem Segelflieger da landen, es bleibt sich gleich. Wenn man oben ist auf dem großen Feldberg, was markiert den höchsten Punkt? Richtig, der Sendeturm. Aber eigentlich die höchste Erhebung des Feldbergs jetzt ohne Bebauung, da steht ein Kreuz drauf, als Zeichen der Gegenwart Gottes. Als sichtbar aufgerichtetes Mal, das Schöne am hohen Berg ist ja, dass man den von Weitem auch schon sieht. Und dann sieht man im Fall des Feldbergs eben diese Sendeanlagen, die sind Menschen im 20. Jahrhundert sehr wichtig gewesen, aber man ahnt vielleicht auch das Kreuz. Wenn Jesus beten wollte, dann hat er sich zurückgezogen, nicht ungern, auf einen Berggipfel. Jesus geht auf einen Berg, nimmt einige Jünger mit und erfährt und erlebt da, und die Jünger sehen und hören, die Verklärung Jesu, dass sich der himmlische Vater öffentlich bekennt zu seinem eingeborenen Sohn, zu dem, in dem er als Mensch unter uns Menschen unterwegs ist. Die Vorstellung ist nicht so ganz abwegig, das zu bündeln und zusammenzufassen im Zion, in dem Tempelberg und Wallfahrtsort in Jerusalem. Da kommt das Volk Israel zusammen zur Anbetung. Da werden die Wallfahrtsfeste in besonderer Weise herrlich gefeiert. Und da meint man, einen Abglanz zu spüren von der noch erwarteten ewigen Herrlichkeit Gottes. Und manchmal brauchen Menschen so eine Ahnung und so einen Abglanz. Das ist, warum es eine Orgel gibt in der lutherischen Kirche und einen Posaunenchor. Damit, wenn die so richtig loslegen und aus voller Kehle und aus vollem Blasebalg musizieren, damit, wenn das richtig strahlt, wir mal ein bisschen zu träumen anfangen können, wie das vielleicht in der ewigen Herrlichkeit noch viel schöner sein wird. Wir können ja nicht drankommen an das, was Gott für uns bereit hat. Aber wir können uns hier schon mal an Dingen freuen und sagen, das ist himmlisch. Und damit meinen, es kommt mir fast vor wie himmlisch. Gott lädt ein. Der Zion, der Tempelberg, hat mit uns zu tun. Nicht, weil wir uns noch einmal drum kümmern, wie Christen das im Mittelalter versucht haben. Nicht, weil wir versuchen, in einem Kreuzzug das zu befreien, zu erobern, unter unsere Hand zu bringen und dem lieben Gott da eine wunderbare Begegnungsstätte wieder einzureichen. Wer sind denn wir? Die Jünger auf dem Berg der Verklärung Jesu tappen in genau diese Falle. Und Petrus schlägt vor, komm, wir bauen hier Hütten. Dann haben wir einen Wallfahrtsort, dann haben wir einen Ort der ständigen Begegnung, der Bleibe, der Offenbarung, der Herrlichkeit Gottes. Und als nächstes merken sie, das können wir nicht. Und wenn wir versuchen, es dem lieben Gott recht feierlich oder recht gemütlich zu machen, dann merken wir auch, Das können wir nicht. Wir sind nicht geeignet als Gastgeber des Höchsten, aber wir können was anderes sein. Wir sind willkommen als Gäste Gottes. Er lädt uns ein und bewirtet uns. Und das Festmenü, das da angedeutet wird, ist von praller, antiker Lebensfreude. Nicht Kekse oder Pizza oder sowas. Sondern da ist die Rede, man kann sich heute kaum drauf freuen, nach unseren Speisegewohnheiten. Da ist die Rede von reinem, klarem Wein und von fettem Fleisch. Also nicht von irgendetwas, was unter mangelhaften Bedingungen aufgezogen wurde, sondern da ging's schon dem Schlachtvieh herausragend gut zur Vorbereitung dieser Feier. Man freut sich ja heute kaum noch über Fett im Essen, sondern tut alles, um das zu vermeiden. Und Kalorien sind ja auch furchtbare Feinde, wenn sie heimlich nachts im Schrank den Bund der Kleidungsstücke enger nähen. Also, wir sind anders unterwegs mit unseren Erwartungen und unserer Vorfreude. Aber mal ehrlich gesagt, ein ordentlicher Kuchen ohne Butter? Also freuen wir uns antik, altertümlich mit an dem fetten Fleisch und dem klaren, dem guten Wein. Ohne jede unangenehme Beimischung. Ohne irgendwelche Minderung. Gott bewirtet uns. Das kann nicht anders als großartig sein. Und mit dieser Feier, mit diesem Fest, wird sich Gott selbst zu erkennen geben. Das verheißt der Prophet in Gottes Auftrag. Die vagen philosophischen Gottesvorstellungen, die können aufhören. Die Menschen haben sich ja immer versucht, irgendwie ein Bild von Gott zu machen und sind immer und stets daran gescheitert. Weil wir nur feststellen können, von Gott haben wir keinen Begriff. Und das Einzige, was wir uns also vorstellen können, ist ein Gott, den wir selber nach unseren Vorstellungen an den Himmel projizieren würden. Der hilft aber nicht, weil er nur das ein bisschen besser kann, was ich auch selber könnte. Weil er mir selber zum Bilde sozusagen dann geschaffen ist. In Wahrheit ist es aber andersrum. Gott bildet sich in dieser Welt ab. Gott hat uns erschaffen. Er ist maßgeblich für unser Leben und für das, was uns am Leben erhält. Die Gottesvorstellungen, die wir uns selber machen könnten, die können dann aufhören, weil Gott die Hülle und Decke selbst wegnimmt. Von uns aus haben wir keinen wirklichen Begriff von Gott. Aber Gott offenbart seine Wirklichkeit. Von uns aus wären wir nicht imstande, mit Gott in irgendeinem engeren Kontakt zu leben. Aber Gott kommt menschlich zu uns, geht auf uns ein, wird einer von uns in Jesus Christus und tritt damit ein in die Grenzen unseres Daseins. Und das heißt, wenn ich auf dem weiteren Lebensweg an Stellen komme, wo ich nicht so kann, wie ich will, das passiert mehrmals täglich, wenn ich das erlebe, dann mindert das nicht mein Dasein in furchtbar untröstlicher Weise, sondern dann weiß ich, ich habe einen Gott, der kennt das auch. Der hat das auch erlebt. Und vielfältig noch erheblich heftiger, als es mir geht. Und mein Gott hat in Jesus Christus einen Ausweg gefunden und genommen aus meinen Ausweglosigkeiten. Und damit sind die ehernen und unüberschreitbaren und ewigen Grenzen meines Daseins gesprengt. Da befreit mich Gott, indem er sich mir zu erkennen gibt. Befreit mich auch von der Notwendigkeit, für meine Götter selber sorgen zu müssen. Das müssen wir nicht. Wir kriegen spendablerweise den einen wahren, lebendigen Gott zu kennen und zu erleben. Gott offenbart seine Wirklichkeit. Das tut er mitten in dieser Welt. Er entrückt uns nicht auf einmal auf eine hochrangige Wolke, auf der alles nur noch schön ist, sondern er kommt zu uns, sozusagen in den Keller der Existenz auf dieser Erde. Tränen, Schmach und Tod gehören noch zu der Wirklichkeit, in der Gott zu uns kommt. Aber er kümmert sich final darum. Er wird Tränen von allen Angesichtern abwischen, sagt der Prophet. Da lese ich zwei Sachen drin. Erstens, uns ist allen ab und zu nur noch zum Heulen zumute. Und wir haben Grund. Und zweitens, Gott kümmert sich darum. Bei jedem Einzelnen von uns sagt er uns zu, dass er uns hilft und uns befreien will von unserer Trauer. Unsere Schmach will er aufheben, unseren Tod verschlingen. Den, der sonst gewohnt ist, selbst alles gleich zu machen und alles zu verschlingen. Der hat sich übernommen an dem ersten Osterfest, als er versucht hat, mit dem Herrn Christus genauso zu verfahren wie mit jedem anderen Lebewesen. Sich überfressen sozusagen. Und daran ist der Tod zugrunde gegangen, gescheitert. Der Tod ist tot seit Ostern. Und das heißt, er macht noch gewaltigen Eindruck auf uns, das ja. Aber er hat keine letzte Macht mehr. Das Leben hat sich als stärker erwiesen durch Gottes Ruf in die Auferstehung. Aber ist das alles auch wahr, liebe Schwestern und Brüder? Wie begründet Jesaja das? Wie kommt er darauf? Woher hat er diese Verheißung und warum soll das für uns gelten? Es ist fast ein bisschen peinlich, was Jesaja zur Begründung sagt. Nur ein einziger halber Satz. Denn der Herr hat es gesagt. Weiter lässt sich nichts anführen zur Plausibilität dessen, was Gott da ausrichten und verheißen lässt. Der Herr hat's gesagt. Und dazu kommt vielleicht noch die Erfahrung des Propheten und des Predigers, Gott hat uns doch nie verschaukelt. Wenn Gott das sagt, dann ist es vertrauenswürdig. Aber diese Erfahrung braucht's schon eigentlich gar nicht mehr. Gott hat's gesagt. Ist das ein bisschen wenig, wenn es um Tod und Leben geht? Keineswegs, liebe Schwestern und Brüder. Es geht hier um das Wort des Schöpfers, das vom Anfang der Welt an die Wirklichkeit ins Dasein ruft und nach seinem Willen gestaltet. Das ist schon etwas besser. Aber was will Gott für uns? Was ist sein Wille für uns? Seit Karfreitag und Ostern wissen wir, das Schöpferwort ist Mensch in Jesus Christus. In seinem Leiden und Sterben hat sich entschieden, ob am Ende der Tod stärker ist, ob er das letzte Wort behält. Es hat sich entschieden, dass es so genau nicht ist. Der Tod ist besiegt. In der Auferstehung Jesu Christi ist der Tod besiegt und verschlungen. Das muss nicht jeder glauben. Man kann sich den aktuellen Spiegel kaufen, da steht genau das Gegenteil drin. Übrigens keine neue Erfindung, wie wir an der Epistel für diesen Tag erkennen konnten. Paulus hatte auch schon den aktuellen Spiegel. Und da stand auch schon drin, es kann ja gar keiner auferstehen, natürlich. Und Paulus spielt das weiter und sagt mal, angenommen, das wäre wahr. Keiner kann auferstehen, dann kann auch der Herr Christus nicht auferstanden sein. Dann können wir das hier alles lassen. Dann gehen wir nach Hause und heulen ein Stündchen und finden uns danach mit der Welt ab, wie sie ist. Das Einzige, was dagegen spricht, ist die Tatsachenfeststellung, nun aber ist Christus auferstanden. Und daraus folgt im Umkehrschluss, das andere Zeug brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu lesen. Das braucht man nicht wahrzunehmen, weil es nicht stimmt. Es kann nicht stimmen. Wenn Christus auferstanden ist, dann ist die Konsequenz umgekehrterweise, dass auch wir leben in Ewigkeit. Dass auch wir nicht im Tode verloren gehen, sondern dass Gott uns einlädt zu seinem Fest. In der Auferstehung Jesu Christi ist der Tod besiegt und verschlungen. Und das ist Ursache zum Feiern, zum Gotteslob, zum Jubel über Gottes Heil. Das ist für uns im Moment eine Sache des Glaubens. Wir werden zum Schauen geladen. Wir haben sozusagen die Einladung zu diesem Fest, von dem der Prophet redet, im Auftrag Gottes schon gekriegt. Die war in der Post. Die ist angekommen. Wie geht's mir, wenn ich eingeladen bin zu einer Feier? Es gibt etwas wie Vorfreude. Und andererseits weiß ich noch nicht genau, wie es ist und überlege, wie bereite ich mich darauf vor, was ziehe ich an zu dem Fest, bringe ich was mit, soll man was beisteuern zu dem Menü oder wie auch immer. Wie man das eben so macht. Wir sind noch nicht an der Festtafel, aber doch auch schon. Weil der auferstandene Herr auch hier schon mit uns feiert, bei uns ist und uns versorgt und stärkt und uns trösten will. Das tut er in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.